Freundschaft mit Guten, nicht des Halbes, sondern das ganze spirituelle Leben. Darum geht es heute Abend. Und ich möchte mit einer Geschichte zum Einstieg beginnen. Sie spielt zur Zeit des mythologischen Buddha Kassapo in Webalinga. Und die zwei Hauptakteure sind zwei Freunde, das gehört dazu. Das eine ist ein Töpfer namens Gatikaro, der ein sehr inniger Anhänger des Buddha Kassapo ist. Und dessen Freund Jyotipalo, der von Dhamma und Sangha überhaupt nichts wissen will. Aber sein Freund will versuchen, ein bisschen ihn in Richtung Dhamma zu schubsen und überlegt sich hin und her, wie mache ich das? Und er macht ihm erstmal den folgenden Vorschlag im Original. Gehen wir, bester Jyotipalo, wir wollen Kassapo den Erhabenen sehen, den Heiligen, vollkommen Erwachten aufsuchen. Glücklich ist ja, denke ich, wer ihn, den Erhabenen, den Heiligen, vollkommen Erwachten sehen kann. Auf diese Worte erwiderte Jyotipalo, der junge Brahmane, Gatikaro dem Hafner, genug, bester Gatikaro, was soll uns der Anblick jenes kahlköpfigen Pfaffen? Also das Spiel geht dreimal hin und her, geh doch mit, nein, geh doch mit, nein, geh mit, nein. Aber Gatikaro gibt nicht auf und sagt, ach, weißt du was, wir gehen zum Fluss und baden. Wir nehmen Seife und Schwamm und baden. Oh ja, gut, machen wir. Und dann gehen sie da hin und was man so macht beim Waschen und dann fängt Gatikaro wieder an. Ach, weißt du was, hier in der Nähe ist doch das Kloster von Kassapo. Lass uns doch da einfach mal hingehen, ist gar nicht weit. Ja? Dasselbe Spiel wieder, blitzt dreimal ab. Geht er mit? Nein, und so weiter, ja. So, letzte Chance, die Gatikaro sieht, er zupft seinen Freund am Gürtel und fasst ihn bei den Haaren, was damals ein absolutes Unding war, einen Brahmanen am Haar zu fassen. Also das ging gar nicht, aber irgendwie rüttelt es Jyotipalo auf, der denkt, also irgendwie muss das doch ganz was Besonderes sein, wenn mein Freund sich diese Mühe gibt, ja. Also sagt er, okay, wenn es denn nicht anders geht, wenn es sein muss, gehen wir dahin. Die gehen auch dahin und erwartungsgemäß bekommen sie auch eine entsprechende Belehrung. Und das war eine runde Sache. Beide verlassen Kassapo wieder und unterwegs passiert was, was völlig unerwartet war. Der vorher so widerspenstige Jyotipalo sagt, sag mal, mein Freund Gatikaro, du hörst diese Lehre ständig und gehst nicht in den Orden? Wie geht denn sowas? Und der antwortet, ja, würde ich an sich gerne, aber du weißt, ich habe alte, blinde Eltern, um die ich mich kümmern will. Das Ergebnis, beide drehen sich um, gehen ins Kloster zurück. Jyotipalo legt die Robe an und ist von da an Mönch. So, das Interessante dabei ist, und deshalb habe ich das mal ausgewählt, weil das ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie eine Freundschaft eine tatsächlich lebensveränderte Wirkung haben kann. Nicht? Da ist ein bester Freund, der meinem Leben eine ganz andere Wendung gibt und eine Wendung zu etwas sehr, sehr Gutem, eine Wendung zum Dank. Und die Geschichte hat noch eine kleine Pointe, die allerdings in der Übersetzung von Neumann nicht auftaucht, weil er sie für eine spätere Zufügung hält, mag sein. Es heißt nämlich, dass dieser Jyotipalo, der künftige oder jetzige Buddha Shakyamuni war, während Gatikaro als Nichtwiederkehrer wiedergeboren ist und dann diesem unserem Buddha begegnet ist. Also das als Einstieg, damit ist klar, um was es geht, Freundschaft und was das alles bewirken kann. Und ich mache sozusagen historisch einen großen oder zeitlich einen großen Sprung und komme in die Zeit, die historische Zeit des Buddha Shakyamuni wo wieder ein Dialog zwischen dem Buddha und Ananda stattfindet. Ich muss in Klammern noch anfügen, das, was ich eben erzählt habe, diese Geschichte hat der Buddha Ananda auch erzählt. So, und die beiden reden jetzt wieder miteinander. Und Ananda spricht den Buddha an. Die Motive dafür sind nicht klar. Vermutlich ist ihm ein entsprechender Gedanke gekommen und er will einfach nur Bestätigung. Ja, lieber Buddha, sagt, dass ich recht habe. Und er sagt folgenden Satz, ihr habt den alle schon ein paar Mal gehört, x-mal gehört. Die Hälfte des Brahma-Wandels, o Herr, ist dieses nämlich. Freundschaft mit Guten, Gemeinschaft mit Guten, Vertrautsein mit Guten. Der Hintergrund ist, dass Ananda sehr beliebt ist im Orden und er seinerseits sich auch im Orden sehr wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Auf der einen Seite erfährt er viel Unterstützung, viel Hilfen auf seinem Weg. Auf der anderen Seite ist er aber auch jemand, der vielen, vielen anderen seinerseits Hilfe geben kann. Und das macht der Hintergrund dafür sein, dass ihm sagt, ja, guck mal, ich sehe doch, welche Bedeutung gute zwischenmenschliche Beziehungen, gute Dhamma-Beziehungen haben können. Deshalb sagt er diesen Satz. Aber ganz unverhofft gibt ihm der Buddha eine ganz andere Antwort. Er sagt nämlich, sage das nicht, Ananda, sage das nicht. Es ist ja doch der ganze Brahma-Wandel, nämlich Freundschaft mit Guten. Und das macht etwas verwirren am Anfang. Warum soll denn Freundschaft mit Dhamma-Brüdern und Schwestern der ganze spirituelle Weg sein? Weil der Buddha doch an anderer Stelle sagt, ich komme noch drauf zurück, man kann den Weg auch als Einzelner gehen. Ne? Deshalb müssen wir dieser Frage noch mal ein bisschen näher gehen, warum der Buddha hier vermutlich aus pädagogischen Gründen so sehr Wert darauf legt, auf diesen Themenbereich. Er sagt nämlich, und da kann man das ein bisschen entnehmen, was der Hintergrund ist, von einem Mönch oder einem Nachfolger gilt auch, der Freundschaft mit Guten hat, ist zu erwarten, dass er den edlen achtfachen Pfad entfalten und ausbilden wird. Das ist natürlich eine Nummer, die hier ausgesprochen wird. Und das sagt uns, dass das, was hier Brahma-Wandel genannt wird, eben nicht, wie das Wort vielleicht nahelegt, sozusagen die religiöse Haltung und religiöse Praxis der damaligen Brahmanen ist, sondern dass mit Brahma-Wandel sozusagen die höchste Form der spirituellen Praxis gemeint ist, nämlich der Weg des Dhamma. Und da, der ist ja im achtfachen Weg beschrieben. Und der, das ist jetzt der springende Punkt, der achtfache Weg ist etwas, das nur von Buddhas gefunden wird, etwas, was nur von den Buddhas gelehrt wird. Und aus dieser Perspektive wird auch die Aussage, die der Buddha vorhin getroffen hat, verständlich. Heißt auf Deutsch, ohne einen Buddha kein Weg der Praxis, ohne Weg, ohne Dhamma keine höchste, letzte Befreiung. Und von daher gesehen ist der Buddha tatsächlich der Freund schlechthin, weil er das Beste anbieten kann, was man in dieser Welt gewinnen kann. Aber das funktioniert natürlich nur, man kann den Profit in Anführungsstrichen nur haben, wenn man seinerseits auch diese Freundschaft mit einem spirituellen Lehrer, mit einem Buddha eingeht. Und ich fand das immer eine ganz bemerkenswerte Haltung eines Religionsgründers, wenn man so will, eines spirituellen Lehrers und Führers von der Qualität eines Buddha, dass er sich als Freund versteht. Ja? Er ist nicht jemand, der aus einer völlig anderen Dimension kommt und in einer ganz anderen Dimension bleibt. Er hat seine Autorität, selbstverständlich. Aber in seinen Belehrungen versucht er gerade diese Autorität sozusagen zu minimieren, den Abstand zu den Schülern, zu den Nachfolgern kleiner zu machen, um im Idealfall aufzuheben. Man muss das mal im Vergleich sehen zu dem, was wir in den theistischen Religionen erleben. wo der Unterschied zwischen dem ja verehrten Gott so groß ist, dass praktisch gar keine Möglichkeit ist, diese Kluft je zu überwinden. Da ist eine Dualität, in der Regel wird es so verstanden, eine Dualität, die so weit auseinanderdriftet, dass diese Dimensionen sich nicht einmal wirklich berühren, sondern allenfalls über Vermittler sowas wie eine Kommunikation stattfindet. Während der Buddha, ich sagte es nochmal, von sich aus sagt, ich bin eher sozusagen eher einer von euch als jemand, der jenseits alles vorstellbar ist. Und diese bemerkenswerte Haltung findet sich auch wieder in der Zeit, als der Buddha seine letzten Wochen und Tage vor sich hat, also in der Zeit, wo er seinen irdischen Leib verlässt und stirbt. Das ist so eine Zeit, wo er nochmal sehr intensiv mit seinen Nachfolgern kommuniziert, nochmal so die Hauptbotschaften, die er zu vermitteln hat, nochmal den Menschen nahe bringt, nochmal auf die Kernpunkte hinweisen, nochmal inspiriert, weiterzumachen. Und in der allerletzten Runde mit seinen Anhängern fragt er sie nochmal, Leute, wenn es bei euch irgendwelche Zweifel noch gibt, Zweifel in Bezug auf mich, den Buddha, Zweifel in Bezug auf das Dhamma, den Dhamma und Zweifel in Bezug auf Sangha und die Praxis, dann bitte meldet euch jetzt, weil jetzt ist die letzte Gelegenheit, dass ihr den Buddha direkt fragt. Diese Gelegenheit ist bald vorbei und kommt nie wieder. Wie üblich fragt er dreimal, aber keine Antwort, alle schweigen, alle drücken sozusagen aus, alles klar. Und dann versucht er es ein letztes Mal noch, baut eine letzte Brücke und sagt, es könnte wohl sein, ihr Mönche, dass ihr etwa aus Ehrfurcht vor dem Meister nicht fragen möchtet, so soll es der Freund dem Freunde vermelden. Sprich, wenn ihr zögert, weil ihr ängstlich seid oder weil ihr eine zu hohe Meinung von mir habt, also wenn ihr aus diesem Grund zögert, dann bitte nochmal betrachtet mich als euren Freund und einen Freund kann man doch in allen Dingen ansprechen. Und damit ist auch nochmal deutlich, was die eigentliche Aufgabe eines Buddha ist, nämlich die Belehrung. Ein Kalyanamitta, das ist ja der gute, edle Freund, ist eben vom Wort und vom Sprachgebrauch nicht nur der edle, gute Freund im engeren Sinn, sondern auch der geistliche Lehrer. Und das ist das, was der Buddha eigentlich war. Er war jemand, der den Menschen sehr viel anzubieten hatte, aber eben nichts Materielles, sondern nur Anleitung zur spirituellen Praxis. Und da will ich den einen Satz nochmal wiederholen, den ich schon vorgetragen habe. Von einem Mönch, der Freundschaft mit Guten hat, ist zu erwarten, dass er den edlen, achtfachen Pfad entfalten wird. Das ist der Knackpunkt. Weil im achtfachen Pfad ein umfassendes Programm für das spirituelle Leben genannt wird, das mit der rechten Anschauung anfängt, und es mit rechter Sammlung aufhört. Denn zu mir als dem guten Freund gekommen, werden die der Geburt unterworfenen Wesen von der Geburt frei werden. Die Wesen werden frei von Altern und Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. In diesem Sinne, jetzt komme ich auf den Anfang zurück, in diesem Sinne ist spirituelle Freundschaft tatsächlich der ganze Heilsweg, weil darin die Initialzündung kommt, die vom anderen sozusagen kommen muss und zugleich Unterstützung auf dem gesamten Weg, bis man das Ziel erreicht hat. Es ist also eine zugespitzte Form zu sagen, nur das ist der spirituelle Weg, das Gesamte aus der Perspektive der Rolle eines Buddha als Heilslehrer. Ich will diesen Punkt noch mal ein bisschen näher beleuchten, weil achtfacher Weg spricht sich relativ leicht aus. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich gehe den achtfachen Weg. Aber wenn man nachguckt, was der Buddha darunter versteht, es sollte einem klar sein, dass ein achtfacher Weg nur von jemandem gegangen werden kann, der selbst mindestens Strom eingetreten ist. Also da ist die Latte schon sehr hoch. Und da sind wir beim selben Thema, nur aus einer bisschen anderen Perspektive. Werdet ihr gleich sehen. Vier Faktoren, sagt der Buddha, führen zum Gewinn des Stromeintritts. Haben wir eben gesehen, dass das der entscheidende Punkt ist. Vier Faktoren. Der Umgang mit heilskundigen Menschen, hörender heilenden Lehren, auf die Herkunft der Erscheinung gerichtete Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit und lehrgemäßes Vorgehen. Mit anderen Worten, die entscheidende Wende im Leben kann man nicht selbst finden. Kommt einfach nicht drauf. Es ist notwendig, dass ein entsprechender Input von außen kommt. Manchmal wird gesagt, das Wort des anderen ist notwendig, dass ich bei mir hier was tun kann. Das heißt aber, das Wort von jemandem, der die Kernlehren des Dhamma noch kennt, der sich auskennt. Eben nicht jeder kann das tun, sondern jemand, der in dem Dhamma noch beheimatet ist. Und diese Menschen werden ja gewöhnlich Sapurisa genannt. Das sind die guten, edlen Menschen. PD nennt das die heilskundigen Menschen, weil da die Botschaft noch in aller Tiefe vorhanden ist. Und das ist ein wichtiger Hinweis, dass es nicht darum geht, sich nur an den weltlichen Größen zu orientieren, wie bekannt sie auch sein mögen, welche Botschaften sie auch haben mögen, sondern wichtig ist, dass für diesen speziellen Weg auch eine bestimmte Qualität von Input einfach erforderlich ist. Und die praktische Seite davon ist, dass man von solchen Leuten den Dhamma hören muss. Nicht? Nicht nur wissen, ja, da ist einer, der weiß Bescheid, schön, dass es den gibt, sondern es geht darum, das, was da an Wissen und Kenntnis vorhanden ist, dass man das auch aufnimmt, dass man das in sich aufsaugt und sagt nochmal, dass es nicht um Weltwissen, um akademisches oder sonstiges Wissen geht, sondern um den Dhamma geht, der anders als das, was uns gewöhnlich begegnet, ganz andere Dimensionen der Existenz berührt und behandelt und uns in diese Richtung auch führen kann. Aber das ist nur eine Seite des Vorgangs, der von guten Freunden in Anführungsstrichen kommt, ist nur die eine Seite. Das Ganze muss ja bei mir auch etwas bewirken, es muss ja was tun. Es tut sich ja nicht von alleine. Und das sind auch hier in diesem Text zwei Punkte genannt. Das eine ist, dass man die eigene Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken muss. Aufmerksamkeit heißt im Kern eigentlich geistige Aktivität. Das heißt, das, was ja ständig in mir vorgeht oder mit mir vorgeht, meine geistige Aktivität, muss ich auf die richtigen Dinge richten, muss ich auf tiefere Dinge beziehen. Sie darf sich nicht mit der Oberfläche der Erscheinungen beschäftigen. Was wir gerne tun, was ist denn das, gefällt mir nicht, sondern die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit muss sich richten auf die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Konkreter ausgedrückt, sie muss immer der Spur nachgehen, wie ist der Zusammenhang von Handeln und Erleben, das nennen wir Karma. Was ist das, was ich tue und was dabei rauskommt? Was ist das, was ich tun soll und was dabei rauskommt. Und die Folge ist im Alltag, dass wir nicht nur jetzt geistig merken, okay, mein Leben muss anders werden, sondern es muss früher oder später sich auch so manifestieren, dass sich unser tatsächliches Leben auch verändert, dass wir als Person andere Menschen werden. Diese vier Faktoren zusammen, die ermöglichen es, dass man den Stromeintritt erreicht. Und Stromeintritt heißt ja, wirklich unmittelbar zu erkennen, wo es hingehen soll und vor allen Dingen im Prinzip erkennen, wie man dahin kommt. Das steckt so ein bisschen den Rahmen ab, um die Details, über die ich noch reden möchte, ein bisschen einsortieren zu können, damit man weiß, wie das Ganze sich sortiert. Und ich möchte zunächst mal ein bisschen anschaulicher machen, was der Segen von förderlichen zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Da gibt es eine Lehrrede, an die ich erinnern möchte. Es ist die Lehrrede Meggio. Bekannter Mann, der zu einer Zeit als Mönch der Aufwärter des Buddha war. Und er kam eines Tages zu ihm, hat gesagt, also weißt du, Meister, du hast nichts mehr zu tun. Du bist sozusagen fertig, du hast es hinter dir. Aber ich bin ja noch mitten im Gewühle, ich habe ja noch so viel zu erledigen. Gib mir doch Zeit, gib mir doch frei und lass mich in die Einsamkeit gehen, damit ich endlich mal richtig meditieren kann. Und der Buddha sagt ihm, ach, weißt du, es ist besser, du bleibst hier, ich bin ja im Moment allein. Bleib einfach hier. Ja, ja, du hast gut reden. Ne? In deiner Position hast du gut reden, aber mich drängt's, ich will. Okay, sagt er, wenn das wirklich so ist, dann geh in die Einsamkeit, meditiere, viel Glück so ungefähr. Ja. Und Meggio geht auch, aber dauert gar nicht so lang und kommt zurück, so eine Art mit eingezogenem Schwanz und sagt, ja, hat nicht so richtig funktioniert, also meine Meditation war nichts. Ja. Ja, warum? Warum hat es der Buddha gesagt, bleib hier? Weil er gesehen hat, dass dieser Mann trotz guter Motivation ja, noch gar nicht reif war, ein Leben in der Einsamkeit zu führen, dass für ihn etwas ganz anderes notwendig war, nämlich das Zusammenleben mit anderen. Weil im Zusammensein mit anderen Menschen vieles an Charakter sich verändert und verbessert, was einem einfach vorbereitet auf eine ganz andere Ebene von Praxis. Der Buddha gibt eine Antwort, eine Begründung auch dafür jetzt. Er sagt von einem Mönch, der einen trefflichen Freund, einen trefflichen Gefährten oder einen trefflichen Genossen hat, von dem ist zu erwarten, dass er tugendhaft wird, ständig beschützt und behütet durch die Ordensregeln, auf dem Gebiet des Wandels in den kleinsten Fehlern die Gefahr sieht, sich auf den Übungspfad übt, die er aufgenommen hat oder auf sich genommen hat. So, hier ist eine Art Programm gezeigt, warum es gut ist, mit anderen zu leben. Da ist zunächst das Stichwort da, was immer auftaucht, dass die Basis jeder religiösen Praxis eigentlich ein ethisch-moralisch einwandfreies Leben ist. So, wo lernt man das, was das ist? Hier wird gesagt, im Zusammensein mit guten Freunden. Hier ist natürlich der Orden der gute Freund für Meggio. Warum? Weil in diesem Moment, wenn ich mich dieser Disziplin unterwerfe, die Maßstäbe für angemessenes Handeln in den Ordensregeln präsent sind. Da kann ich sehen, um was es geht, was mir Orientierung gibt. Dieselben Maßstäbe sind idealerweise auch in den Ordensbrüdern und Schwestern da, die das vorleben, um was es geht, dass das nicht nur eine abstrakte Angelegenheit ist, sondern etwas, was mit Leben gefüllt ist. Und es ist ja gerade so, dass man im Zusammenleben mit anderen immer wieder die Korrekturen kriegt, sozusagen die Rückmeldung, wo man aneckt, wo man nicht wirklich schon so fit ist in den Dingen, wie man eigentlich sein soll. Das ist der große Vorteil, dass man nicht irgendwie eigenbrötlerisch sein eigenes Ding macht, sondern dass man immer im Kontext sieht, bin ich noch in der richtigen Spur oder bin ich irgendwie schon abgewichen. Das hat nicht nur eine intellektuelle Seite und nicht nur die ethische Seite, die ich angetippt habe, sondern auch eine Seite, die ich vielleicht mit Inspiration jetzt bezeichnen möchte. Weil der Weg ist ja nicht immer einer, der nur Freude macht, von alleine geht, sondern man hat immer auch Zeiten, wo es ein bisschen klemmt, wo man nicht so recht weiß, wie läuft's denn, wo man es entmutigt ist, ein bisschen Trost braucht. Und da sind es wieder die anderen, die sagen, komm, mach weiter, lass dich nicht so hängen. Wir kennen das auch, das geht vorüber. Ihr hast so ein bisschen Schub, Inspiration, wir schaffen das, hätten wir heute so ungefähr gesagt. Ja. Und last not least, im Miteinander und im Gegenüber mit Kalyanamitas ist natürlich auch der Zugang zu tieferem Wissen vorhanden. Nicht? Der Mensch lebt ja in und aus Unwissen, aber in diesem Kontext der guten Freundschaft ist auch das, was der Buddha an Inhalten gelehrt hat, an Wissen und Weisheit gelehrt hat, ist ja da auch gut. Man kann da viel anzapfen und kann einfach in dieser Situation viel lernen. Und diese Lehrrede Megio, ihr merkt schon, die ist relativ breit angelegt. Ich habe vorhin vom achtfachen Pfad geredet. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Hier wird an dem Beispiel dieses Mönchs gezeigt, wie umfangreich sozusagen das Feld ist der zwischenmenschlichen Begegnung und wie weit man da kommen kann. Und der Erwachte erklärt noch, auf dieser Basis, die ich dir jetzt genannt habe, auf dieser Basis gilt es, vier andere Dinge noch zu üben und zu perfektionieren. Und zwar die Betrachtung des Unschönen, um Gier auszutreiben. Liebende Güte, um Aversion, Ärger, Zorn loszuwerden. Atembetrachtung, um die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und die Wahrnehmung der Unbeständigkeit, um falsche Vorstellungen in beziehungsweise Ich und Selbst und Mein aufzulösen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, der das Ganze wirklich rund macht. Wer die Unbeständigkeit wahrnimmt, wenn bei dem das Bedünken Ich Bin aufgehoben ist, dann erreicht er noch zu Lebzeiten die Branderlöschung. Das ist ein Synonym für Nibbana, für das Ende von Kiyas und Verblendung, für das Ende von Dukkha. Und da wird, glaube ich, spätestens an diesem Punkt deutlich, wie weit es reicht, wenn man auf dem Boden einer festen Freundschaft steht, dass man auf dieser Basis die gesamte Praxis entfalten kann und damit auch das höchste Ziel erreichen kann. Nicht? Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Freundschaft, über die ich heute spreche, etwas anderes ist als Geselligkeit. Ja? Gesellig sind viele Menschen, aber das ist keine Freundschaft. Das ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr. Ich verfolge diese Spur weiter, damit es noch plastischer wird. Und greife das Stichwort nochmal auf vom Umgang mit heilskundigen Menschen. Das ist eine Übersetzung von PD, der das gern gesagt hat, zu Sapurisa, dem guten, edlen Menschen. Weil mit diesem Stichwort Umgang mit heilskundigen Menschen zwei Fragen oder zwei Probleme verbunden sind. Natürlich. Die eine Frage ist, wie in aller Welt kann ich denn solche Menschen erkennen? Woran merke ich denn, ob das einer ist oder eine ist? Und das zweite ist, gibt's die überhaupt noch? Ja? Oder ist das literarischer Stoff? Ist das etwas, was in historischen Zeiten mal vorgekommen ist, kann man im 21. Jahrhundert noch solche Menschen kennenlernen oder kann man sie noch erleben? Ich fürchte, dass eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit in dieser Frage bleibt, weil wir nicht in der Lage sind, das wirklich so einfach zu lösen. Ich denke, wir müssen uns auf verschiedenen Ebenen da so ein bisschen herantasten, einfach gucken, wie wir das pragmatisch für uns lösen. Meine Auffassung ist, dass der sicherste Boden ist, wenn man sich an großen Vorbildern orientiert. Und die großen Vorbildern begegnen wir sozusagen auf der literarischen Grundlage, wenn wir die Lehrreden lesen und da gucken, wie die Lebensläufe der einzelnen Nonnen und Mönche war, wie sie sich verhalten haben, wie ihre Kämpfe waren und was sie sozusagen erreicht haben, wie für andere gemacht haben, sind wir auf einem sicheren Boden. Auch wenn man sich die großen Vorbilder, die zeitgenössischen Vorbilder noch anschaut, von denen es ja viele Berichte und Biografien gibt. Wir merken an Ihrem Wissen, an Ihrem Leben und an Ihrem Wirken schon etwas in Bezug auf Ihre Qualität. Und genau diese Maßstäbe, die wir da für uns ableiten können, die sollten wir dann anlegen, wenn wir in der persönlichen Begegnung stehen, wenn wir sozusagen konkret die Frage vor uns haben, mit wem habe ich es zu tun, mit wem will ich umgehen. Und das gilt natürlich insbesondere dann, wenn wir uns einen potenziellen Lehrer, eine potenzielle Lehrerin sozusagen ins Auge fassen. Und da sagt der Buddha, seid ein bisschen vorsichtig oder seid nur wirklich vorsichtig. Und wenn ihr irgendwie zu jemandem erstmal Vertrauen fasst, so ein Anfangsvertrauen, macht euch erstmal klar, Leute, ihr habt jetzt erst nur mal Vertrauen. Mehr erstmal nicht. Und es ist gut, dass man das Vertrauen auch ein bisschen mal auf die Waagschale legt, erstmal ein bisschen prüft. Und es kommt nicht darauf an, ob jemand, der als Lehrer in Frage kommt, ob der bekannt ist, ob der einen guten Ruf hat oder ob der sich besonders toll anstellt. Es gibt ja Leute, die können sich gut präsentieren. Das ist sekundär. Der Maßstab, der für einen guten Freund gilt, ist schlicht und einfach der zu gucken, ob in seinem Verhalten diese drei Grunddinge auftauchen, die immer als Gier, Hass und Verblendung genannt werden. Wenn die da sind, da ist schon mal ein großes Fragezeichen, weil das nicht zusammenpasst. Sagt es im Original nochmal, wie der Erwachte das formuliert hat. Hat dieser Ehrwürdige etwa solche Eigenschaften der Gier an sich, dass er im Herzen von ihnen beherrscht, wenn er nichts weiß, dennoch behauptet, er wisse es, und wenn er nichts sieht, dennoch behauptet, er sehe es, oder dass er andere derart unterweisen kann, dass sie dadurch für lange Zeit in Unheil und Leiden geraten können? Warum ist es so? Wenn jemand von Gier, Hass und Verblendung getragen ist oder zumindest beeinträchtigt ist, bedeutet das, dass der Betreffende die Realität nicht wirklich klar und unverzerrt sehen kann, weil seine inneren Dränge immer irgendwie das Ganze verdunkeln oder nicht wirklich erhellen. Und das andere, das damit verbunden ist, wer von solchen inneren Drängen getragen ist, wird nicht immer perfekt das Richtige tun, was er oder sie in so einem Fall tun müsste. Ne? Er wird aus verschiedenen Gründen, wenn er gefragt wird zum Thema und nichts weiß, wird er irgendwie sich widmen oder irgendwas sagen, nur nicht um dumm dazustehen. Ne? Das heißt, wer diese inneren Kräfte noch hat, ja, und die allermeisten haben solche Kräfte natürlich, muss man das in Rechnung stellen, dass die Motive, die ein Betreffender hat, auch nicht rein sind. Es mögen materielle Interessen sein. Wie viele Lehrer fangen arm an und hören mit Rolls-Royce auf, so ungefähr? Es mögen persönliche andere Interessen sein. Man möchte gut dastehen, man möchte bekannt sein, man möchte ein toller Hecht sein. Ja? Man möchte vielleicht Einfluss haben, den man zu Hause nicht hat, wenigstens bei anderen. Man möchte im Zweifel auch, das gibt es immer wieder, auch diese Kontakte und diese Macht ausnutzen für irgendwelche sexuellen Interessen, die man insbesondere an seinen Schülerinnen hat, zumindest wenn man Mann ist. Und das, meine ich, kann man sehen, wenn man die Rolle des Buddha in den Lehrreden beschrieben sieht, dass das immer so aussieht, da ist ein Wesen, das nichts für sich braucht und will. Das sind keine materiellen Interessen, außer dass die Schale für das Essen ab und zu mal gefüllt wird. Da ist keine Anerkennungssucht, da ist keine, ich möchte berühmt werden, ich möchte die Welt beherrschen, ich möchte der Chef sein und so. Da ist immer nur die Haltung, hast du ein Problem, kann ich dir helfen, weißt du was nicht, ich kann es dir sagen. So. Und das ist ein großes, wichtiges Kriterium, das bei jemandem zu sehen, will der was von mir? Will er was? Oder gibt er was? Ja, und da hat man, glaube ich, eine ganz gute Orientierung. Die andere Frage ist, die habe ich schon genannt, gibt es denn heute noch Menschen, die irgendeinen Sicherheitsgrad haben? Und wenn man da die Geschichte des Buddhismus sich ein bisschen anguckt, wird man staunen, wie lange zurückgehend in der Geschichte die Behauptung schon kursiert, die gibt es gar nicht mehr. Ich habe mal über ein Buch zu Buddhaghosa gelesen, der ja einer der großen Lichtgestalten des Theravada ist. Und in diesem Buch wird er sehr, sehr hoch geschätzt und auf den Thron gehoben in gewissem Sinn. Aber von ihm wird gesagt, der war nicht mal Strom eingetreten, sondern ist irgendwo im Tusita-Himmel wiedergeboren und da wird er irgendwie seine Karriere noch machen. Und unterschwellig hat sich das über die Jahrhunderte hinweg sozusagen immer mehr verdichtet, immer mehr verbreitet, sodass es lange Zeit ein breiter Strom der Auffassung war, meditieren braucht man gar nicht mehr, kann keiner mehr, nutzt nichts mehr, Stromeintritt, vergiss es. In den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren hat sich das ein Stück weit verändert, insbesondere durch die Aktivitäten auch der Waldtradition in Thailand, die das nicht akzeptiert hat, die immer wieder gesagt hat, man kann heute noch praktizieren, Dhamma ist heute noch da und wer den Weg geht, kann auch diese Stufen des Erwachens noch erreichen. Und gerade in jüngster Zeit wird immer wieder berichtet davon, dass es noch Arahants, dass es noch Geheilte auch in unserer Zeit gibt. Ich will und kann das nicht beurteilen, weil letztendlich dazu auch notwendig ist, dass man selbst die Herzensdurchschauung haben müsste, um das wirklich zu sehen. Man bräuchte im Grunde denselben oder einen ähnlichen Reinigungsgrad, um zu erkennen, was passiert im Gegenüber. Nichtsdestotrotz, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, gibt es heute immer wieder Lichtgestalten, von denen man das Gefühl hat, ja, die sind ganz, ganz weit vorangekommen. Ob sie das Ende erreicht haben, lasse ich offen, aber es gibt viele, die sagen, ja, das ist noch so. So, was lernen wir daraus? Wir lernen zunächst mal daraus, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, ja, vermutlich davon nicht allzu viel zu finden sind. Wir müssen uns also behelfen auf einer anderen Art und Weise und müssen auf mehreren Ebenen sozusagen gucken, wo können wir das Beste aus der Situation machen, in der wir zurzeit sind. Die zentrale Aufgabe ist, dass wir alltagsbestimmende soziale Kontakte, die wir eingehen, möglichst so gestalten, dass sie hilfreich sind. Und da gibt's ein Problem, weil viele Bereiche von sozialen Kontakten haben wir nicht unter Kontrolle. Also die Eltern haben wir, die können wir nicht austauschen. Partner kann man unter Umständen austauschen, ja? Eltern nicht. Arbeitskollegen hat man auch. Die Menschen, die einem unterwegs begegnen, kann man auch nicht beliebig aussuchen. Also da gibt's Bereiche, wo man einfach sagen muss, okay, das finde ich vor, muss ich akzeptieren. Aber, und da sind wir wieder bei unserem Thema, anders sieht es aus bei Freundschaften. Gerade das ist ein Bereich, den wir weitgehend bestimmen können. Wir können uns aussuchen, mit wem wir es zu tun haben wollen. Und da ist es ein ganz großer Unterschied, mit wem ich meine freie Zeit oder die Zeit meines Lebens, die wichtig ist, verbringe. Das ist ein Unterschied, wer sozusagen in meinem engsten Kreis das Sagen hat. Und da gibt der Buddha eine wegweisende sozusagen Grundorientierung. Zunächst mal, dass wir so ungefähr die Richtung wissen. Und die lautet in einem Satz, man soll auf Folgendes achten, die besser oder gleich, solche Freunde soll man wählen. Also nicht gleich einen Buddha, einen Arahant und weiße Teufel, hat man nicht immer zur Verfügung, aber mindestens so wie ich, gleich oder besser. Das heißt das konkret. Und dazu habe ich mal herangezogen eine Lehrrede, die ihr auch kennt, Singalekos Ermahnung, das ist die 31, wo der Erwachte relativ breit ausführt, welche Arten von Freundschaften es gibt und uns eine ganze Palette nennt, wo wir sagen können, okay, mache ich und besser Hände weg. Das Hauptaugenmerk, und auch das muss gesagt werden, ist erstmal, dass man schlechte Freundschaften nicht eingeht. Da fängt es schon mal an. Oder wenn man in schlechten Freundschaften ist, dass man die beendet. Warum? Bei schlechten Freundschaften ist man immer mit unguten, ungeeigneten Eigenschaften oder Verhaltensweisen konfrontiert. Die hat man immer mehr oder weniger um sich. Und das Problem ist, dass man bewusst oder unbewusst gerne sozusagen übernimmt, was man vor sich hat und gerne nachahmt, ob das gut ist oder nicht. Das ist so ein Prozess, der eher schleichend ist. Also es besteht die Gefahr, dass man die kritische Distanz verliert und irgendwann die nachteilige, ungeeignete Lebensweise, Lebenshaltung des anderen übernimmt. Und der Buddha konkretisiert das auch, dass man das nicht nur so abstrakt hat. Er sagt, Achtung, sechserlei Elend bringt der Umgang mit schlechten Freunden mit sich. Jetzt werden die genannt. Zwielichtige Gestalten, Spieler, Trinker, Herumtreiber, Schwindler, Raufbolde. Hört sich auch schon nicht besonders an. Also da haben wir schon so ein Grundgefühl, naja, also ist nicht unbedingt das, was ich will. Zwielichtige Gestalten. Warum? Ja, zweifelhafte Charaktere. Ihr Verhalten ist fragwürdig. Die eigene klare Orientierung geht eher verloren, als dass sie bestärkt wird. Also Hände weg. Spieler. Das sind getriebene Menschen mit einer falschen Risikobereitschaft. Bei denen kann man keinen Halt finden. Du kannst nur im Strudel sozusagen aufgehen. Trinker. Tja, warum? In Mangel an Selbstkontrolle, Verantwortungsbewusstsein, soziale Kompetenz. Nicht? Die sind einfach unbrauchbar für Alltagsdinge. Und wenn man auf dieses Niveau absinkt oder in die Nähe kommt, weiß man, was dabei rauskommt. Herumtreiber. Der Name sagt es. Da ist keine Linie im Leben, man macht mal das, man macht mal jenes. Das ist ein unstetes Leben. Das sind Menschen, die ihren inneren Impulsen nachfolgen, so wie die aufstehen. Jetzt weht der Wind von links, also gehe ich nach rechts, umgekehrt auch. Keine Zielorientierung, also lassen wir besser sein. Schwindler, das sind Leute, die Unehrlichkeit auszeichnet. Wir können nicht annehmen, dass sie uns gegenüber ausgerechnet lieb und nett und ehrlich sind. Also Schwindler haben immer ihren eigenen Vorteil im Auge und wahrscheinlich sind wir irgendwann auch mal die Opfer. Und Raufbolde, was macht ein Raufbold? Er lebt in ständigen Konflikten, immer irgendwelche Auseinandersetzungen, immer Unruhe, auch Gewaltbereitschaft unter Umständen. Heißt für mich, wenn ich den als Freund habe, kriege ich keine Ruhe. In anderen Worten von Samadhi, von heilsamer zwischenmenschlicher Beziehung, keine Rede. Der Vorteil in Anführungsstriche dieser Menschen ist, dass man ihr Verhalten erkennt und normalerweise weiß man auch lieber nicht. Aber der Buddha sagt, es gibt auch Menschen, die sich nicht so offenbaren, ja, denen man nicht gleich anmerkt, was sie sozusagen von ihrer Wesensart darstellen. Also ihre negativen Einflüsse sind weniger schnell und leicht zu durchschauen. Er formuliert, es gibt viererlei Feinde, die sich als Freunde ausgeben oder die sich wie Freunde gebärden. Da ist er immer nur Nehmer. Ich habe mir mal aufgeschrieben, das ist der Schmarotzer, der Absahner, der Draufhänger. Ja? Also das sind Freunde, die Beziehungen ausnutzen, die mir ihren eigenen Vorteil suchen, die Einladung annehmen, Vorteile annehmen, aber nicht wieder erwidern. Und wenn die mal was in Freundschaft investieren, dann lassen sie sich das immer sehr gut auch bezahlen. Der Maulheld ist auch ein schöner Ausdruck. Das sind die Sprücheklopfer, Wichtigtuer, Besserwisser. Das sind Menschen, deren Freundschaft darin besteht, dass sie diese Freundschaft verbal ausüben. Ja? Du weißt, wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Ja? Auf mich ist Verlass. Ja? Wenn du ein Problem hast, habe ich schon für dich gelöst. Das sind Menschen, die gerne sozusagen in die Vergangenheit schauen. Weißt du noch, was ich damals alles gemacht habe? Und in Zukunft wird es genauso sein. Also windige Typen, von denen man nichts zu erwarten hat, obwohl sie sich den Anschein geben, dass sie tolle Kerle sind und gute Freunde sind. Der gefällige Ja-Sager geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Was immer ich vorhabe, er sagt, ja, ja, mach das, ganz toll, was du da vorhast, ob das was Vernünftiges ist oder was Dummes. Sie sagen immer, du hast recht, das machst du prima. Sie streicheln mein Ego, schmeicheln sich ein und im Zweifel sagt der Buddha, hinter deinem Rücken erzählen sie etwas ganz anderes über dich. Und der letzte, das ist der gefährlichste, den nennt diese Lehrrede, den Gefährten nach abwärts. Nicht? Das ist der Vorreiter, wenn es um banale, nach abwärts führenden Taten geht, der hemmungslos seinem Sinnesgenuss nachgeht, der Jubel, Trubel, Heiterkeit als seinen Lebensinhalt hat, seinen inneren Impulsen folgt und nicht wirklich Kontrolle über das eigene Leben hat. Und der vor allen Dingen wie anderen auch zum Mitmachen genau in diese Richtung animiert. Man kann sich vorstellen, wo das hinführt. Aber natürlich gibt es nicht nur solche Menschen. Der Buddha kommt jetzt auch zu sprechen auf das, worauf man mehr so sein Augenmerk richten soll und behauptet, dass es viererlei Freunde gibt, die als wahre Freunde zu merken sind. Der Wohltäter. Das Wort sagt, wie dieser Mensch, dieser Freund, diese Freundin sich verhält, ist wirklich jemand, der hilft, der einem fördert, der unterstützt, der einem, wenn man mal leichtsinnig ist, bremst, also mal langsam jetzt, du machst was Dummes, der einem vom materiellen Schaden bewahrt, der versucht, Sicherheit zu vermitteln und uns in schwierigen Zeiten auch nicht allein. Der in Freud und Leid gleiche, sicher selten zu finden, weil wenn es einem gut hat, wenn man Geld hat, man gesund ist und spendabel ist, hat man seltsamerweise immer viele Freunde. Wenn es mal klemmt und eng wird, haben sie alle keine Zeit und gerade was anderes zu tun. Ja. Aber der hier, der in Leid und Freund, Leid und Freud ja, gleich ist, der verlässt einem auch nicht, wenn es mal übel zugeht. Der Mitempfinder, ja, der ist auch genannt, weil hier die Seite sozusagen mal auch genannt wird, wo jemand nicht nur jemanden begleitet, sondern auch äußerlich begleitet, sondern auch innerlich, wo jemand auch sich einfühlt. Wie geht's dem anderen? Wie ist der drauf? Was braucht der? Welche Probleme hat er? Wo kann ich eingreifen? Und was ich ein bisschen ausführlicher mache als diese zwei Stichworte eben, ist das, was der Buddha den Heilserklärer nennt. Ich sage gleich noch etwas zu dem Wort. Ich habe vorhin gesagt, dass es so etwas gibt wie den Anwalt der Spirale nach unten, aber hier wird der Anwalt genannt für die Aufwärtsentwicklung. Ist also jemand, der nicht den Abstieg des Wort redet, sondern guckt, dass man auch den Aufstieg findet. Mit anderen Worten, das ist ein Freund, der nun mal auch die andere Dimension des Lebens mit im Auge hat. Nicht nur das, was sozusagen alltäglich ist, was vor Auge liegt, sondern was eine auch jenseitige Dimension ist. In Pali, und das fand ich interessant, heißt dieser Mann oder diese Frau Atta Kayi. Atta mit TH. Und das heißt ganz wörtlich nutzenbringend oder nutzenzeigend. Also der den Vorteil für einen anderen aufzeigt. Und dieses Wort Atta hat in Pali eine relativ breite Bedeutung. Nicht nur diese ganz vordergründige, sondern es kann auch heißen Sinn oder Ziel oder Heil. Und da hat man eine ganz andere Dimension noch. Dieser wird einem den Sinn des Lebens zeigen. Er wird einem den Zweck der Praxis aufzeigen. Und er wird das Heil, also die höchste Befreiung zeigen, im Idealfall. Und damit wirkt er wirklich zu einem Heilbringer, weil im idealen Fall ist er dann wirklich ein Kalyanamitta, wie ich ihn kurz vorher beschrieben habe. Ich nenne nur noch die vier Hauptstichworte, die vier Haupteigenschaften, die ihm der Buddha zuordnet. Vor Schlechtem hält er zurück, zu Gutem lenkt er hin, Unbekanntes erklärt er, die himmlische Fährte zeigt er auf. Und gerade diese beiden letzten Dinge sind ja gerade das Entscheidende. Er orientiert nicht nur auf dieses Leben, hier, jetzt, sondern sagt, es gibt auch eine andere Dimension, das Nachtodliche, das, was nach diesem Leben erfolgt und erlebt wird, das ist noch wichtiger als das oder mindestens genauso wichtig wie das, was wir jetzt haben. Und Unbekanntes, ja, das ist immer der Aspekt, nicht nur das, was unseren Alltag ohnehin bestimmt, zu betrachten, damit umzugehen, sondern das zu sehen, was hinter den Kulissen ist. Das, was das alltägliche Leben übersteigt, was die transzendente Seite der Existenz beinhaltet. Ja, wir haben viel Positives über die Freundschaft gehört. Man kann sagen, Freundschaft hat viele, viele Pluspunkte, aber dummerweise, das habe ich auch mehrfach schon gesagt, dummerweise findet man sie nicht an jeder Ecke. Aber der Wachter hat auch hier eine sozusagen Alternative. Daran muss unser Leben nicht scheitern, wenn wir so einen Menschen, einen Sapurisa, nicht finden. Unsere Praxis muss nicht scheitern, sondern in diesem Fall heißt es, geht man den Weg allein. Es gibt eine lange Versfolge im Sutta Nipata, der sich mit diesem Themenbereich beschäftigt. Ich will nur einen Vers in Erinnerung rufen, der sehr bekannt ist, wie ich denke, der das Thema auf den Punkt bringt. Das sagt nochmal, wenn man im Zweifel niemanden findet, allein geht. Ja, wahrlich, preisen wollen wir das Glück der Freundschaft, die besser oder gleich. Solch Freunde soll man wählen. Kann solche man nicht finden, tadelsfrei dann leben, allein mag wandern man dem Nashorn gleich. Also auch das Nashorn, das sozusagen in der Wildnis ganz allein seinen Weg geht, ist ein Tier, das das Ziel findet. Und ein Nashorn ist ein relativ machtvolles Tier, das sich seinen Weg bahnt. Und damit habt ihr die beiden Möglichkeiten, entweder zu gucken, ob ihr endlich Kalyanamittas findet, oder wenn nicht, machen wir dicht hier und jeder geht seinen Nashornweg und findet auch hoffentlich den Ausweg. So, ich habe mit einer kleinen Geschichte begonnen. Ich will auch mit einer kleinen Geschichte enden. Es geht auch um Freundschaft natürlich und um die Beziehung von zwei Menschen, die zeitlebens miteinander zu tun haben. Also, das sind zwei Freunde, die in Brahmanenfamilien geboren werden, in Nähe von Rajagaha. Beide sind von Kindheit an miteinander. Beide machen alles, was man als Kind und Jugendlicher miteinander macht. Wir kennen das vielleicht noch aus unseren eigenen jungen Zeiten. Aber die große Wende tritt bei ihnen ein, als wieder einmal das jährliche Hügelfest in Rajagaha gefeiert wird. Wie immer gehen sie dahin. Sie heißen Upatissa und Kulita übrigens, nicht ganz unwichtig. Gehen dahin und am zweiten oder dritten Tag gucken sie sich an und sagen, was wollen wir eigentlich hier? Das ist doch eigentlich, naja, ist doch nichts, ist doch eigentlich unter unserem Niveau. Ja, stellen Sie fest, so muss man auf Deutsch sagen, so geht's nicht weiter, wir gehen heim, wir machen was anderes. Aber sie gehen nicht heim, sondern gehen in die Hauslosigkeit, sagen, wir wollen unser Leben sozusagen auf den Kopf stellen, eine neue Richtung geben, wir wollen das suchen, was sich wirklich lohnt. Also verlassen sie ihr häusliches Leben, machen eine ganze Menge von Erfahrungen, kommen irgendwann einmal zu einem damals sehr bekannten spirituellen Lehrer, Sanjaya Bilatiputta heißt er, der ein Skeptiker war. Also alle die Doktrinen, die es damals gab, wirklich geprüft hatten, überall zum Ergebnis haben, nee, taucht nichts, ist nicht das Richtige. Aber damit waren sie am Ende auch nicht zufrieden. Irgendwie war die Suche noch nicht am Ende. Und eines Tages tritt wirklich dann die Wende in diesem Leben ein. Der eine von ihnen, Upatissa, ist gerade unterwegs in Rajagaha auf dem Almosengang, als er einen der ersten Schüler des Buddha, Asachi heißt er, einer der ersten fünf sozusagen, trifft. Er sieht den, wie er durch die Straßen geht, auch auf einem Rosengang, und ist von dieser Erscheinung, von der Ausstrahlung dieses Mannes völlig fasziniert. Also spricht er ihn an, sagt, sag mal, wer ist dein Lehrer und was hat er zu sagen? Und Asachi sagt, also weißt du, lieber, ich bin noch nicht so lang dabei, ich weiß im Detail auch noch nicht so Bescheid. Mach nichts, sag mir die Hauptnummer, um was geht's? Und dann sagt er folgenden Vers, die Dinge, die bedingt entstanden, die Ursachen, die sie entbanden und wie ihr Schwinden vor sich geht, das lehrt der Große, der Asket. Ja, Upatissa ist wie vom Donner gerührt, ja, weil seine geistige Kraft und seine Vorerfahrung ihm deutlich macht, das ist das, was ich gesucht habe. Er hat unmittelbar verstanden das Gesetz der bedingten Entstehung und die Befreiungsmöglichkeit, die darin steckt. Es ist wie die Klappen von den Augen gefallen, der Schuppen von den Augen, wie sagt man. Und er geht sofort zurück zu seinem Freund Kulita. Und er sieht ihn auch kommen und sagt, mit dem ist was passiert. Irgendwie ist der anders als vorher. Und sagt folgenden Satz. Wo ist der Satz? Der Satz ist weg. Da ist er. Deine Züge, lieber Freund, sind so heiter. Deine Gesichtsfarbe ist so hell und klar. Hast du den Weg zur Todlosigkeit gefunden? Upatissa erwiderte, so ist es, lieber Freund. Ich habe die Todlosigkeit gefunden. So, ich muss sagen, dass vorher bei dieser Begegnung mit Asachi Upatissa den Stromeintritt hatte und jetzt, als Kulita das auch hört, hat er auch den Stromeintritt. Das muss man sich mal vorstellen. Und beide gehen zu dem Buddha hin, werden als seine Schüler aufgenommen und der eine braucht eine Woche und der andere braucht 14 Tage, um die Heiligkeit Befreiung zu erreichen. So, jeder weiß, um wen es dabei geht. Upatissa und Kulita sind keine No-Names in der Szene, sondern beide sind niemals anderes als Sariputta und Moggallana. Die bald darauf die Hauptschüler des Buddha werden. Und ich habe das zum Abschluss genommen, um da nochmal zu zeigen, welche Bedeutung eine persönliche tiefe Freundschaft für das eigene Leben haben kann. Das war da außerordentlich. Und das Außerordentliche bei dieser Freundschaft war auch das gemeinsame Wirken nach außen. Sie haben nicht nur sich selbst geholfen und Dimensionen eröffnet, die ihnen völlig fremd waren, sondern sie haben auch unzählige Menschen im Orden und außerhalb des Ordens geholfen, denselben Weg zu gehen. So viel zur Freundschaft lege ich euch ans Herz.